Inhaltsübersicht, über was sich heute dreht. Zuerst eine kurze Einführung über Grafik im Web allgemein und die Geschichte von SVG, ein paar Grundlagen von SVG, dann stelle ich so verschiedene Zeichenelemente und Mechanismen vor, die man da so hat. Ein paar bisschen gehe ich auch noch auf dynamische Inhalte ein. SVG-Implementierung für euch. Kurz kleine Ausblick am Schluss können eigentlich über das. So, denkt sich jetzt.
Ja, wie ist das? Da ist ein Moment, da muss ich noch eins.
Ja, das ist ein bisschen mehr.
So.
Im Web, als das Tim Berners-Lee erfunden hat, da gab es sowas wie Grafiken nicht. Es wurden wissenschaftliche Texte verlinkt, wie man vernünftige wissenschaftliche Texte irgendwie abbildet, wenn man sowas erstellt hat, das ist mir auch nicht so ganz klar, aber es war ziemlich mal ein Vorteil zum Gopher, dass es davor gab, dass man die Texte verlinken konnte und dann schnell von einem Text zum anderen kommt, also querverweisen folgen konnte. Marc Andreessen, der später dann einer der Netscape-Gründer war, hat dann den Mosaic, einer der Internetbrowser, die es damals gab, mit dem Image-Tag und der Möglichkeit erweitert, einfach Bilder einzubinden. Am Anfang waren es Pixelformate, die man da verwendet hat. JPEG, heute auch noch in Gebrauch, für Fotos oder andere Bilder mit sehr vielen Farben, kleinen Farbverläufen. Ist ein
Mosaik dort mit Fettchen.
Inzwischen. auf jeden Fall.
Schon mal bei.
ja, Internet Explorer ist ein Abkommen davon, genauso wie der Netscape Browser. Haben wir nicht ein Mosaik? Code ein bisschen mitgeklaut. Auf jeden Fall, JPEG ist geeignet für Fotos und Bilder mit vielen Farben. Es ist ein verlustbehaftetes Bildkompressionsformat. Man kann die Qualität aber einstellen, also abwägen zwischen Verluststärke und Bildgröße. Also so ungefähr groß und schwer erkennbar und klein und gar nichts mehr erkennbar oder so irgendwie. Aber inzwischen ist die Software da relativ gut. GIF von Kongui. Da ist mir eine ER zu viel reingerutscht. Soll eigentlich nur CompuServe heißen. Die haben das GIF-Format für ihre Online-Foren verwendet. Das Format wurde dann so beliebt, dass sich es auch im Internet und in anderen Netzen verbreitet hat. Weil der später hat dann der Erfinder von GIF announced, dass er da ein Patent drauf hätte, auf das Kompressionsverfahren da drin. Und wollte dann abkassieren, hat auch versucht abzukassieren. Worauf dann findige Leute das PNG, Portable Network Graphics, als Gegenformat erfunden haben. Hat sich noch lange nicht so weit durchgesetzt wie GIF, obwohl es eben keine Patente hat, zumindest keine bisher bekannten. Und ein bisschen mehr bietet, zum Beispiel stärker kompiliert, höhere Farbtiefen hat und so weiter. JPEG 2000 ist um das Jahr 2000 herum etwas gehypt worden von dieser Gruppe, Joint Picture Experts Group, die auch dieses JPEG erfunden hat, hat sich bisher aber noch nicht wirklich durchgesetzt. Ich wüsste nicht mal, ob die großen Browser das im Moment überhaupt unterstützen. Kennzeichnend ist, dass es etwas stärker kompiliert als das normale JPEG-Format und wohl ein bisschen bessere Qualität dabei hat. Aber es hat sich bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt, weil JPEG anscheinend gut genug ist, was keiner was anderes braucht. Also die Formate hier, zumindest die oberen drei, sind eigentlich von allen gängigen Browsern heutzutage unterstützt. Es gibt sogar einen Textmodus-Browser wie zum Beispiel W3N, der inzwischen Bilder darstellen kann. An Vektor- und Multimedia-Formaten, da gibt es noch viel mehr als hier stehen. Durchgesetzt davon hat sich praktisch nichts davon. VRML, Virtual Reality Modeling Language, war 96, 97, als ich damals meinen ersten PC gekauft habe, umgestiegen bin von vernünftigen Systemen. Groß der Hype, da sollte man Virtual Reality in einem XML-basierten Format im Internet runterladen können. Bei meiner 3D-Grafikkarte Matrox war da riesen Demo-CD dazu bei. Ich bin noch nie über eine echte Webseite gestolpert, wo sowas drin war, außer bei den Firmen, die damals auf das VRML gesetzt haben und das so gehypt haben. SMIL, so eine Multimedia-Language, die eigentlich für Animationen und Sound und sowas gedacht ist. Flash, kennt eigentlich heute fast jeder. Über bestimmte Seiten großer Firmen hat man keine Chance, das zu finden, was man will, wenn man nicht ein Flash-Plugin hat. Und wenn man ein Flash-Plugin nur draufklicken muss, um auf die Seite ohne Flash zu kommen, manchmal ist dieser Link in der Flash-Seite versteckt. CGM, Compute Graphics Meta-File, es gibt auch entsprechende Compute Graphics Meta-Font, ein Schriftformat, das damit verwandt ist, und die haben eine Web-CGM mal erfunden, das für Webseiten gedacht ist. Es gibt noch ein paar andere, ich habe eine Homepage gesehen, da hat einer Windows WMF eingebaut. Man kann halt immer verwenden, was man will und hoffen, dass es die Zinn-Plattform wirklich hat, die Leute die Seite besuchen, aber wirklich durchgesetzt hat sich davon keins. Das World Wide Web Konsortium W3C hat das Dilemma natürlich erkannt und hat 97, 98 rum gesagt, wir suchen jetzt ein Standard-Webformat für Vektorgrafiken. Sollte unter anderem solche Sachen wie Hyperlinks ermöglichen, bisher waren Links auf Bilder nur möglich, oder Links in Bilder nur möglich, indem man sie in das umgebende HTML gepackt hat, entweder das ganze Bild als Link oder Image Maps. Da war aber die eigentliche Link-Information nicht im Bild enthalten, sondern im HTML drumherum. Und die wollten also, dass solche Sachen wie Verlinkung und Ähnliches direkt im Bildformat vorgesehen ist. Deswegen war es auch von Vorteil, wenn das Ganze dann auf XML basiert. Das W3C setzt sehr konsequent auf XML. Es gab vier Einreichungen. Web Schematics, PGML, VML und RawML. PGML hat am meisten SVG dann beeinflusst, ist angelehnt an PostScript, deswegen auch das P da vorne. Also es ist nicht eine volle Programmiersprache mit PostScript, aber es hat einen ähnlichen Aufbau, was die Ebenen und Maskierungen und Grafikkontexte oder sowas in diese Richtung betrifft. Also einige Ideen sind aus PostScript entnommen. Wen wundert es, dass das Ganze auch von Adobe eingereicht wurde, dieser Vorschlag. Gut. VML, interessanterweise, ist im Prinzip eine Abbildung der PowerPoint-Möglichkeiten auf XML, zumindest so viel wie Microsoft dafür zulassen wollte, weil sie ihr PowerPoint natürlich weiterverkaufen wollen. Web Schematics ist abgeleitet von einem Picture-Format für Troff und Koff, wenn ich das richtig im Kopf habe. DrawML war eigentlich nicht so bekannt, wo das drauf basiert ist. Interessanterweise haben sie vorher Web-CGM-Leute keinen Vorschlag hier eingereicht, nichts Eigenes. Warum, weiß man nicht. Die Working Group vom W3C hat gesagt, das ist alles schön und gut, aber das Richtige ist noch keins davon und hat SVG eben dann neu spezifiziert, wobei sie am meisten eben vom PGML sich beeinflussen lassen haben, aber es ist trotzdem ein eigenständiges Werk, wo man also nicht sagen kann, wir hätten eins davon wirklich gekupfert. Hier müsste 2002 stehen. Seit November 2001 hat es den sogenannten Kandidatenstatus gehabt, also Da wurde es dann öffentlich diskutiert und seit September 2002, sage ich schon falsch, ist also offizieller Standard. Es ist, wie ich schon gesagt habe, eine XML-Applikation für Formatierungen wie Farbe, Schriftgröße, ähnliches, dann per Scaling Style Sheets eingesetzt, CSS, so wie es auch bei HTML der Fall ist, oder in Zukunft, also verstärkt der Fall ist, die ersten HTML-Versionen hatten das noch nicht. XML-Namespaces gibt es, also zum Beispiel die Hyperlinks, ist nicht ein Bestandteil von SVG selber, sondern das wird über das X-Link-Package eingebunden. Multimedia-Inhalte werden über SMIL, beziehungsweise also diese Web-Animations-Multimedia-Language eingebunden, beziehungsweise einfache Animationen kann ich auch direkt erstellen, wobei die Attribute dann sehr ähnlich dem sind, was dann im SMIL vorkommt. Wir haben also zusammengearbeitet, Gruppen als Programmierschnittstelle für dynamische Applikationen, JavaScript oder ähnliches, ist also das Document Object Model, wie bei eigentlich fast allen anderen XML-Geschichten auch vorgesehen. Hier unten so mal Kopf und Fuß unserer Datei. Jeder, der schon mal versucht hat, ein konformes HTML zu erstellen, der wird ähnliche Geschichten da vorne reingepackt haben. Oder XML, da darf ich darauf verweisen, in ein paar Monaten hat der Frank seinen Vortrag, weiß ich nicht genau, Termin gerade, über XML. In 3 Monaten, da wird das XML dann noch genauer vorgestellt. Da wird dann also das hier sozusagen, wird der Frank dann näher beleuchten, woher das kommt. Ich gehe jetzt nicht so genau darauf ein. Einfache Zeichenelemente, ja gut, was soll man sagen? Es gibt eine Linie von 5,5. Koordinaten nach 542. Ursprung ist links oben. Das sind die Y-Koordinaten, das sind die X-Koordinaten. Das ganze Bild hier oben ist etwas vergrößert dargestellt im Verhältnis. Ich wollte hier nicht so große Zahlen haben. Dann können wir ein Rechteck definieren. Also in dem Fall ist sogar ein Quadrat, weil die Breite und Höhe gleich sind. Genau, Breite und Höhe sind gleich, Position 23 jeweils, x und y-Wert. Und die Ecken sind abgerundet mit einem Radius von 5 Pixeln. Ich kann auch einen Kreis definieren, der liegt hier drin. Ich kann eine Polylinie definieren, indem ich die 3 Punkte angebe. Wenn ich ein Polygon definiere, ist das im Prinzip genau das gleiche. Nur, dass automatisch vom letzten Punkt zum ersten Punkt wieder geschlossen wird. Polygon und kann ich dann auch füllen. Ellipsen kann ich auch definieren, da habe ich auch wieder einen Mittelpunkt und 2-radig, x und y-Radius. Eine gedrehte Ellipse wird dann etwas schwerer, da muss ich dann Transformationen und sowas anwenden. Diese einfachen Zeichenelemente hier sind alles sozusagen Vereinfachungselemente. Die lassen sich alle ersetzen durch dieses eine Element, nämlich Part. Mit einer etwas sehr kryptischen Notation. Ich habe hier mal oben den Figuren versucht, dieselben Farben zu geben wie hier unten im Quelltext, dass man sie ein bisschen zuordnen kann. Also ich habe hier am Anfang mal ein Path. M heißt für Move, ich bewege mich zu den Koordinaten 50, 20. Das ist dann der Punkt hier. Mache dann eine Linie, noch eine Linie und mit Z, warum das gerade Z heißt, weiß ich nicht. Wird der Pfad wieder geschlossen. Das entspricht also dem Polygon, das wir vorher hatten. Wenn ich einen ähnlichen Pfad definiere, aber das Z hinten weglasse, dann bleibt es offen. Das ist also die Polylinie, die wir vorher gehabt haben. Hier haben wir noch eine Vereinfachung, wenn ich senkrechte oder waagerechte Linien habe, dann kann ich da vertical oder horizontal, also vertikal oder horizontal angeben und dann einfach die brauche ich nur eine Achse angeben und die andere bleibt ja sowieso gleich bei der waagerechten oder senkrechten Linie, kann ich mir also etwas Tipparbeit sparen oder auch natürlich wertvolle Bandbreite beim Übertragen im Internet. Also das Format wurde ein bisschen darauf optimiert, dass man es klein packen kann. Da mache ich nachher noch ein kleines Beispiel. Hier, das ist schon wieder etwas komplizierter. Ich bewege mich zu den Koordinaten 200, 100, das ist dieser Punkt, da habe ich meine Koordinaten hingeschrieben. Und dann definiere ich ins Spline. Das hier ist der Endpunkt, 300, 100. Also zu diesem C gehören diese drei Koordinatenpaare miteinander. 210 ist ein Kontrollpunkt da oben und 250,50 ist der Kontrollpunkt hier. Wie man schon sieht, das hier ist eine interpolierte Kurve, die von diesem Punkt zu diesem Punkt geht und dann die zwei Kontrollpunkte geben sozusagen die Startrichtung vor und zwischendrin wird interpoliert. Damit kann man irgendwelche Kurven direkt abbilden und muss sie nicht durch sehr viele nah beieinander liegende Punkte anordnen. Ich kann übrigens mehrere solche Linienstücke und so weiter in einem langen Pfad zusammenfassen, das sehen wir dann hier unten noch, und dann beliebig große Figuren sozusagen in einem Pfad zeichnen. Wenn ich ein großes Bild habe, spart es mir unter Umständen Zeit, wenn ich die Koordinaten relativ zum letzten benutzten Punkt angebe. Das sehen wir hier. Dieser grüne Haken hier, der Startpunkt ist absolut und dann habe ich hier statt dem großen L ein kleines L. Klein heißt dann Relativbewegung, 50-50, ich sage schräg runter, horizontal minus 40, vertikal 50. Genauso kann ich das mit weiter L machen, da muss ich dann halt 0,0 immer für die andere Koordinate hinschreiben. Aber es ist auf jeden Fall weniger Schreibarbeit, als hier die vollen Koordinaten hinzuschreiben, weil die Ziffern kürzer sind. Das ist der Grund, warum das mit den relativen Koordinaten eingeführt wurde. Außerdem ist es etwas praktischer, wenn man Bildbestandteile wiederverwenden will an anderen Stellen. Das gleiche kann ich natürlich auch mit dem C machen, das wir hier hatten. Sehen wir hier drunter in dunkelrot. Wobei diese alle drei Punkte hier relativ zu diesem ersten Punkt sind und nicht relativ zueinander. Wenn ich zwei solche Splines aneinander hängen will, habe ich sehr oft die Situation, dass ich hier einfach die Gerade geradeaus weitergehen will, gehen lassen will, dann ist dieser Kontrollpunkt von der ersten Gerade genau am Endpunkt gespiegelt zu dem Kontrollpunkt, der praktisch der erste Kontrollpunkt für die zweite Gerade ist. Und weil das Ganze recht häufig vorkommt, man sieht es hier, das ist schlecht lesbar, glaube ich, oder?
Das ist schwarz.
Gibt es dann die Möglichkeit, dass ich hier mit S einfach nur noch den zweiten Kontrollpunkt angibt, der dann irgendwo hier drüben liegt. Und dann nimmt er als ersten Kontrollpunkt automatisch die Spiegelung vom Kontrollpunkt des Pfades vorher. Macht also hier automatisch einen geraden Anschluss hin. Das ist für geschlossene Pfade, wenn ich den Umriss von einer Indie oder Auto oder was weiß ich, irgendwas rundem oder sonst wie zeichnen will, dann ist das sehr praktisch, weil ich mir schon wieder ein Drittel aller Koordinaten einspare, indem ich jeden zweiten Kontrollpunkt einfach weglasse. Und das schließt dann eben gerade aneinander an. Text? Ja? Es gibt zwei verschiedene Spline-Arten, wobei aber der Viewer hier nicht beide darstellt. Es gibt kubische Splines und B-Splines. Ja. Da darf ich mich nicht fragen, ich hab's nicht erfunden. Es muss halt einfach zum Rechnen sein, glaube ich, weißt du? Naja. Das gibt mir über Stylesheets vor. Also wir können gerade mal...
Ich meine, wenn man jetzt verschiedene Dinge kombinieren will, so wie in dem Bild, weil da war der ein bisschen kleine...
Wenn ich verschiedene Dinge kombinieren will, also in dem Bild sind das, wenn wir uns hier den Quelltext anschauen, das hier oben sind die großen bunten Linien, die man sieht. Da gibt es hier Stroke with 4px. Und das hier unten sind dann die Kreise und Koordinaten sozusagen, diese Hilfslinien. Da gibt es hier Stroke with 0,5px. Und das unten ist dann der Text. also diese, wo die Koordinaten dran stehen. Also das ist dann, sobald ich den Stil ändern will, muss ich das in einem eigenen Pfad, in einem eigenen Kommando machen.
Und die Koordinaten sind wo Pixel?
Die Koordinaten sind Pixel, wobei ich aber, das komme ich noch drauf, mit dem Viewbox-Attribut diese Pixel-Koordinaten. Das müssen also nicht Pixel von dem Bildschirm sein, den ich darstelle, sondern das kann ich nochmal transformieren. Also es gibt solche Transformationsoperationen wie bei Postscript, verschieben, rotieren, verkleinern, vergrößern. Und ich kann beim SVG auch einen Ausschnitt suchen. Da habe ich nachher noch ein Beispiel dafür, wo ich einfach einen Ausschnitt von einem Bild darstelle. Schauen wir mal. Freies Stück der Tafel haben. Ich habe ja gesagt, die Koordinaten oder diese Pfade sind darauf optimiert, dass man sie kurz schreiben kann. Also zuerst mal kann ich, wenn ich so einen Pfad habe, alle Leerzeichen weglassen. Das heißt, es wäre dann zum Beispiel M50,20L oder 50,20 und dann wieder das L und so direkt weiter. Also alle Leerzeichen kann ich weglassen. Zumindest die Leerzeichen, wo nicht zwei Zahlen aufeinander folgen. Da oben zum Beispiel 150 und dann 300 aufeinander folgt, muss ich das Leerzeichen drin lassen. Damit das Ganze ein bisschen besser komprimiert, wenn ich das komprimiert übertrage, kann ich die Leerzeichen oder Kommas beliebig austauschen. Das heißt, dass hier die Koordinatenpaare jeweils mit Komma geschrieben sind und zwischen den Paaren dann Leerzeichen sind. Das habe ich jetzt so gemacht, damit es lesbar ist. Ich kann auch nur Leerzeichen oder nur Kommas verwenden. Am besten verwende ich dann nur Leerzeichen, weil die in dem Text sonst auch vorkommen. Und dann kann das Ganze beim Komprimieren noch ein bisschen besser komprimieren. Wenn ein Minus vor einer Zahl kommt, die also Vorzeichen behaftet ist, brauche ich davor natürlich auch kein Leerzeichen machen, auch wenn davor direkt eine Zahl kommt. Und das geht so weit, wenn ich eine Zahl habe, die mit 0, anfängt, und die Zahl davor hatte auch bereits ein Komma drin. Also ich habe zum Beispiel 1, oder 1.5 und danach die Zahl 0.7. Dass man die 0 weglassen kann und einfach .7 schreiben, kennt man ja schon. Bei SVG kann ich hergeben und dann 1.5.7 schreiben. Der erkennt automatisch, 1.5 ist die erste Zahl. Und wenn danach ein Punkt kommt, das kann nicht mehr zur ersten Zahl gehören, also fängt da die nächste Fließkommazahl an. Wenn ich jetzt dann noch Punkt 8 dazu mache, dann habe ich 1,5, 0,7 und 0,8 geschrieben. Ja, um das letzte Bit aus der Übertragung rauszuquetschen. Ich sage ja nicht, dass ich es schön finde, ich sage nur, das ist da drin.
Ja, ja, Sie können so schnell jedes Byte umkämpfen, aber nach dem Schreiben, bevor es auch die Style nicht gleich hochkommt und so weiter, wo man dann überhaupt nichts erwähnen zu halten.
Das darfst du mich nicht fragen. Aber. Also, ich habe die Vermutung, das Ganze war eine Arbeitsgruppe. Das heißt, jeder hat sein Schärflein beigetragen. Und der eine, der den Path erfunden hat, hat also diese kryptische Notation erfunden.
Kann man Path mit B abnutzen?
Nein, kann man nicht. Der hat genau dieses Attribut erfunden, deswegen wird es auch D heißen. Das ist das einzige Attribut außer X und Y oder R, das nur einen buchstabigen Namen hat. Und die Textnummerung vermutlich hat irgendjemand anders beigetragen, darum sind diese ausführlich geschrieben. Wenn man sich dann anschaut, es gibt dann so Text wie Animation Duration und sowas, also die wirklich sehr ausführlich sind, wo man halt locker ein paar Bits einsparen können und dann an dem Pfad wird so geknausert. Es gibt vielleicht einen Grund, der es ein bisschen plausibel macht, solche Pfade können sehr lang werden. Wenn man umfangreiche Umrisse oder ähnliches hat, kommen da reicht man ein paar tausend Punkte zusammen oder ein paar zehntausend in so einer Datei. So eine SVG-Datei, da sind wir gleich über den Weg gelaufen mit einigen Megabyte. Und das sind die Pfade der Hauptbestandteil, die machen dann 98% von der Datei aus. Und da läppert sich das dann, wenn man ein bisschen knausern kann. Wobei von den SVG-Programmen, die mir so begegnet sind, die SVGs erzeugen, ist im Moment eigentlich keines dabei, das wirklich alle diese Sachen ausnutzt. Auch mein eigenes nutzt zum Beispiel diesen Komma-Effekt nicht aus, weil er das alles vorher auf ganze Pixel rechnet. Also hat er da nicht viel Auftrag. Aber auch von den anderen SVG-Erzeugern Also eigentlich alle machen, zumindest hier vorne, zwischen Zahl und Buchstaben ein Leerzeichen rein oder solche Geschichten. Oder hier, solche Leerzeichen macht eigentlich fast jedes Programm. Also manche machen ein bisschen was, aber wirklich bis ins letzte mit ausnutzen, ist mir keines begegnet. Manche machen auch immer Komma 0 hinten hin, also alle Zahlen als Fließkommazahlen mit Komma 0 hinten hin, auch wenn eigentlich kein Nachkommateil da ist. Also da lässt sich an der Software noch einiges optimieren.
Und dann
ja. Du kannst das Zeug ja wieder skalieren. Du kannst die Koordinaten umrechnen und ähnliches. Also das hier zum Beispiel ist in Wirklichkeit halb so groß und ich habe, also nach den Zahlen hier, ich habe es doppelt so groß dargestellt hier für die Grafik. Für einen Text, da haben wir Style Sheets, ähnlich wie in HTML, ein bisschen umfangreicher. Hier ist wieder das Beispiel, also ich kann hier Schriftart, Fettdruck, Schrägschrift, Schriftgröße und so weiter alles festlegen. Was mir gewohnt ist, was ein bisschen ungewohnt ist, dass die eigentliche Textfarbe in dem Attribut Film drinsteckt. Und wenn ich ein Attribut Stroking mache, dann ist das eine Umrandung von dem Text. Wobei die immer nach dem gefüllten Text drüber gemalt wird. Das macht es bei kleinen Schriftgrößen relativ unbrauchbar, weil dann der Text nicht mehr wirklich lesbar ist. Da wäre es ein bisschen besser, wenn man es umdrehen könnte, dass zuerst die Umrandung und dann der Text drauf gemalt wird. Dann können wir das so kontrastverstärkend einsetzen. Wenn man das wirklich haben will, muss man den Text halt zweimal malen. Mit Stroke-Dash-Array kann ich angeben, dass diese Umrandungslinie, das kann ich übrigens die Attribute auch für alle normalen Linien und Flächen und sowas einsetzen, dass die Umrandungslinie über 5 Pixel lang ist und dann 2 Pixel Lücke ist. Die ist rot, gefüllt ist blau. Die Dicke von der Umrandung ist 1,5 Pixel, also da kann ich wieder mit halben Pixeln oder so arbeiten. Eigentlich alle SVG-Darstellungsprogramme, die mir so begegnet sind, machen Kantenglättung. Das heißt also auch eine 0,3 Pixel Linie ist am Bildschirm dann noch erkennbar. Man sieht halt so, dass es etwas dunkler ist dann. Und wenn man dann reinzoomt, die meisten SVG-Viewer erlauben es zoomen. Zum Beispiel Zoom-In. Kann ich hier reinzoomen, mir die volle Dröhnung geben. Mit Original View bin ich wieder draußen. Man sieht vielleicht auch einen Unterschied, Higher Quality, wenn ich abschalte. Ich glaube, an den Textbuchstaben sieht man es am besten. Daran, dass es jetzt etwas eckig ist. Und jetzt, wenn ich wieder einschalte, dann macht er wieder Kantenblätter. Da komme ich nachher noch drauf. Ich habe noch ein paar. Drei auf der Liste. Ich kann einen Text auch, also das ist die Wellenlinie, vielleicht noch von vorher. Diese Linie hier, die habe ich hier als Part definiert, in einem Devs-Bereich. Ein Devs-Bereich ist sowas wie ein Header-Bereich oder so, also in meinen anderen Sprachen. Das, was hier drin definiert wird, wird nicht gemalt. Alles, was da drin steht an Zeichenelementen, wird nicht gemalt. Aber ich kann dem Pfad eine ID geben, zum Beispiel Welle, und kann dann hier unten den Text, Textpath definieren, der auf diese Welle verweist. Und dann fließt der Text entlang dieser Welle. Wie ich vorher gesagt habe, HLF, also solche Verweise, Links sind aus dem X-Link-Paket von den XML Namespaces rausgenommen. Deswegen muss man das hier auch als X-Link-Doppelpunkt-HLF angeben. Auch wieder etwas, was die Dateien nicht unbedingt kleiner macht. Also ich habe das nicht entworfen. Gut. Es gibt zum Beispiel noch ein Attribut Baseline Shift, mit dem ich den Text etwas abheben kann von dem Pfad. Also normalerweise wäre es hier an der Grundlinie die Linie, da könnte ich den etwas abheben. Aber von den drei Viewern, die ich ausprobiert habe, stellt genau gar keiner dieses Baseline Shift richtig dar. Also es ist noch nicht wirklich benutzbar. Ich kann Gruppierungen einsetzen. Mit dem G-Element kann ich Elemente gruppieren. Jetzt hat man kopieren und uns den Source anschauen. Dann haben wir hier ein D-Element, mit dem ich unsere Linienbogen gruppiere. Das ist ein bisschen klein. Die haben nämlich alle dieselbe Dicke und sind nicht gefüllt. Ich habe hier unten ein G-Element, wo ich dann für diese Hilfslinien oder Kreise im Prinzip alle gemeinsamen Eigenschaften definiere. Das heißt, mit G kann ich so Elemente gruppieren, um zum Beispiel ein gemeinsames Style-Sheet zu haben oder denen gemeinsam eine andere Position zu verweisen oder Transformation, Rotation, Ähnliches darauf anzuwenden. Devs, habe ich schon gesagt, ist eine unsichtbare Gruppe. In so einer Devs-Gruppe kann ich zum Beispiel Style-Sheets direkt angeben, wenn ich sie nicht von extern habe, mit einem Style-Tags oder ähnlichem HTML. Ich kann Objekte definieren, die ich dann später an anderen Stellen wiederverwende. Das haben wir hier gemacht. Ich habe einen Devs-Bereich, wo ich ein Image wähle, warum das nicht ING heißt wie bei HTML, sondern Image, was länger ist, dann wieder mehr Bytes verbraucht. Ist auch wieder dahingestellt. Dem gebe ich eine ID. Und dann hier diese Image-Geschichten, wie man sie von HTML kennt. Alt-Attribut gibt es leider nicht, soweit ich das gesehen habe, aber vielleicht ist es in der nächsten Version vorgesehen.
In der explizite Grafikformat.
Ja. Auf jeden Fall ist also Devs dann für solche Definitionen vorgesehen. Mit Use kann ich so ein Image dann hier wieder einbinden. Hier unten noch einmal. Zu was man jetzt das mit den Viewboxen ist, wenn ich jetzt einen Ausschnitt will. Das ist unser CCC-Logo, ganz normal, das hat an sich breite Höhe und ich pinne es in eine Box ein, also SVG, das Tag, das unsere Grafik drumherum ist, kann ich schachteln. Ich kann an jeder beliebigen Stelle, wo ich einen Grafik-Tag machen kann, kann ich auch wieder ein komplettes SVG sozusagen hier einbauen. Und dem SVG kann ich den Viewbox verpassen. Die ist jetzt hier 00196, das heißt, diese Ecke ist das ganze Bild. Ich kann jetzt aber auch ein SVG mit derselben Breite und Höhe definieren, nur eine etwas andere Position, das ist der hier. Und sage ihm aber, ich will von den innenliegenden Grafiken der Transformation nur einen Ausschnitt haben. 1010 bis 6058. Das ist also ungefähr ein Viertel des Bildes, so dieser Ausschnitt hier, so etwa so dieser Ausschnitt hier, der hier dann vergrößert wird natürlich. So kann ich also Koordinatentransformationen machen. In so einem Fall macht es dann auch Sinn, zum Beispiel Fließkommazahlen als Koordinaten zu haben. Das stellt der Batik sehr schön dar, das stellt der Adobe Viewer sehr schön dar. Mozilla hat die schöne Eigenschaften, wenn das Zeug mehr als drei Nachkommastellen hat oder nach dem Komma mehr als drei Nullen kommen, bevor die signifikanten Stellen kommen, dann stellt er entweder gar nichts dar oder hängt sich auf. Manchmal verabschiedet er sich auch stillschweigend. Ich kann natürlich auch, wenn ich ihm dann sage, das ist wieder so ein schönes, kurzes Attribut für Serve Aspect Ratio, sehr viele Bits gespart, gleich none. Wenn ich ihm das angebe, kann ich hier als Viewbox zum Beispiel das ganze Bild nehmen, aber dreimal so breit wie hoch, und dann zieht er das Bild auseinander. Wenn ich dieses hier nicht setze, ich kann hier auch beliebiges von Hand setzen, wie er es verzerren soll. Wenn ich das Attribut hier gar nicht setze, dann zentriert er das passend. Also er dehnt es, je nachdem der Breite oder Höhe, je nachdem, weil es weniger Platz lässt, so weit geht das aus, und in die andere Dimension zentriert er das Ganze dann. Das ist die Viewbox für den Sichtbarkeitsbereich bei so einer SVG-Grafiken. Ist insbesondere natürlich nützlich, wenn ich mit so Use, genau wie ich es hier in dem Beispiel habe, verschiedene Bestandteile mehrmals wiederholt. So kann ich zum Beispiel ein Bild, das ich als JPEG irgendwo dabei habe, einmal als Ganzbild und einmal als Ausschnitt darstellen. Wenn ich das Ganze mit JavaScript entsprechend animiere oder mit irgendwelchen Animationsgeschichten, kann ich zum Beispiel ein Bild und eine Lupe haben. Die Lupe ist dann nichts anderes als so ein SVG-Element, wo das Viewbox-Attribut dynamisch zum Beispiel über JavaScript verändert wird. Oder ein Rolleffekt. Ich bilde ein großes Bild ein, erkläre mir Viewbox und dann lasse ich das drüber animieren. Es gibt viele Bildbearbeitungseffekte eingebaut. da können wir nachher dann ein paar sehen, da zeige ich ein paar anhand vom Batik. So, nur Offset, Highlight, Composite, wenn man sie aus GIMP oder so auch kennt und wie auch der Internet Explorer bei HTML welche eingebaut hat. Ich habe Maskierungsebenen, ähnlich wie bei PostScript, kann ich also sagen, jetzt definiere ich eine Ebene. Alles, was in der Ebene drin ist, gilt als Maske, sogar mit unterschiedlichen Deckungsgraden, also halbdurchlässig und so weiter. Und kann dann da aus Bildern was ausschneiden und ähnliches, halbtransparente Geschichten und so. Kann Farbverläufe definieren, von Rot nach Grün nach Blau oder sowas. Schauen wir uns am besten mal ein paar Beispiele an. Da. Das hier zum Beispiel ist der Batik Squiggle, so ein Browser. Da sieht man hier solche Farbverläufe drin definiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da die Schriftgröße irgendwie größer kriege. Man sieht hier auf jeden Fall, dass irgendwelche Gamma-Funktionen zum Beispiel definiert werden für die Texturen. Komponententransferfunktionen, die geben an, also wie diese Farbverläufe oder so sind. Das hier oben sind also alles Filterdefinitionen. Ich kann mir diese Filter also quasi selber definieren. Das Ganze ist relativ komplex. Hier unten sieht man dann auch so eine Pfaddefinition. Und das ist der Grund, warum es sich rentiert, an den Pfaddefinitionen Bits einzusparen. Weil also groß, wobei hier zum Beispiel könnte man die 0 weglassen oder hier. Das Komma war sogar auch noch. Das ist noch nicht ganz optimal, aber an solchen Dateien zeigt sich dann, wie man da ein bisschen was dran einsparen kann. Ja. Und das hier ist dann die eigentliche Anwendung. Hier oben waren die Pfade definiert und dann unten da die Filter drauf angewendet. Ja.
Beispiel irgendwie so ein Wort in einem Binärformat und so.
In einem Binärformat gibt es nicht die Empfehlung, ist, das Ganze GZIP-komprimiert zu übertragen, was heutzutage Webbrowser und Server schon automatisch untereinander aushandeln.
Es gibt eine Binary für ein Working Group, wo die wenigsten machen.
Ja. Ja, also die wollen für XML allgemeine Binärformat erfinden und naja. Hier unten bietet der Batik übrigens als Feature so eine Art Thumbnail. Wenn ich jetzt hier reinzoome. Und dann müsste ja eigentlich unten vom Thumbnail was er mir jetzt den Ausschnitt anzeigt. Ich kann auch die Garbage Collection anschmeißen. Also dieser Batik ist in Java geschrieben. Dementsprechend langsam und speicheraufwendig ist er auch. Also bei größeren SVG-Dateien für das Ding. Also da muss man sich verstatten mit mehr Memory und dann braucht er mal so 400 MB. Er baut halt den kompletten XML-Baum als DOM-Tree in hübschen Java-Objekten nach. Und wenn er damit dann fertig ist, stellt ihr das Ganze dar. Für große Bilder braucht er dann auch schon mal 20 Minuten. Animationen kann er auch nicht so ganz, aber ansonsten so zum Probe betrachten oder so ist schon relativ brauchbar. Es sind ein paar hübsche Beispiele dabei. Schaut es gerne mal. Das Sydney zum Beispiel. Das ist ein Beispiel, wie es etwas dynamisch gemacht wird. Da hat JavaScript-Funktionen drin. Und dann kann ich so ein Bild zum Beispiel nehmen und mit der Maus verschieben. Das sind halt immer so 3 Sekunden Reaktionszeit, bis das dann wieder berechnet ist. Kann ich so ein Bild auch verkleinern oder vergrößern. Also so ein kleines Beispiel, was mit dynamischem SVG möglich ist. Wenn wir uns jetzt... Der passt sich nicht wirklich an. Nee. Das Ding ist. Es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber die andere Software ist auch nicht wirklich besser. Wenn man sich hier den Source dann anschaut, man sieht hier schon Skript, Text, Denkmal-Skript. Hm? Es tut auch nicht alles. Es tut zwei Stück und es tut das, was wir brauchen, größtenteils, aber es tut auch nicht alles. Und vor allem, es tat bis vor kurzem nicht unter Linux, aber gut gemacht. Also hier wird massenweise JavaScript dann natürlich definiert. Für dieses Ding. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schachbrett.
Das ist ein Schachbrett mit JavaScript.
Oder die haben ein Chessboard auch nochmal ein bisschen. Also das ist nicht direkt traced, sondern das sind Texturen praktisch. Mit so einem Filter drüber für die Helligkeit und der Schatten hier ist auch eine halbtransparente Form, die da drüber liegt. Und auch die Farbverläufe hier drin sind passend definiert, dass das halt ausschaut, als ob es einen 3D-Effekt hätte.
Schari,
ja?
Wie sieht das aus? Könnte ich dann mit so einem Ding ein komplettes User-Interface basteln, mit Menüs und Fenstern und alles in JavaScript?
Wenn du nicht von JavaScript zurückschlägst, ja. Einfach mal so ein bisschen Galerie-Surfen, Zeit dafür haben wir noch im Moment. Das schaut schon wieder ein bisschen interessant aus. So von den Effekten her, also Airbrush-mäßig ein bisschen. Ja?
Wenn du
vorhin
gesagt hast, du bist Stufe da, du bist in der nächsten Rechner-File, oder?
Textur ist ein Pixel-File, das ist entweder eine externe Datei oder es ist intern über das Data-URL-Schema. Eingebettet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich gebe eine, bei einer URL, wenn ich eine URL habe, zum Beispiel, und dann gebe ich da Data statt HTTP an, danach dann den Content Teil. Also zum Beispiel Image PNG, dann kommt glaube ich ein Strichpunkt, dann kommt das Codierung, die Codierung, also zum Beispiel Base 64, dann wieder ein Strichpunkt, oder ist es gleich, kommt hier glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, und dann kommt direkt bei S64 kodiert die Binärdaten, Klammer zu. Also kann ich praktisch innerhalb von XML irgendwelche Binärdaten unterbringen und muss da nicht auf externe Dateien verweisen. Das ist unabhängig von SVG schon vor längerem mal definiert worden. Die SVG-Leute haben das wohl als erste sinnvoll implementiert oder wirklich implementiert. Also die meisten Webbrowser, ich glaube Netscape kann es, Opera kann es glaube ich nicht immer und IE glaube ich nicht oder so ähnlich. Oder SVG-Viewer, die können es die meisten.
Ja? Was mir angeht, wenn du mal so Pixel-Teile einsetzt, sieht es aus wie ein Reinbruch.
Du siehst dann halt, wenn du zu weit reinzoomst, siehst du halt die Pixel. Wenn man jetzt reinzoomt, da sieht man jetzt keine Pixel. Das markiert sogar der Thumbnail mit. Das sieht aber, wenn man jetzt. Öffnen wir mal nochmal das Sydney-Bild. Wenn man es da reinzoomt, man sieht schon die Rechenzeit, die das Ding braucht. Ich kann natürlich die Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung einbinden, als ich sie dann am Bildschirm darstelle. Dann kann ich ein Stück weit zoomen. Aber da sieht man hier dann schon die JPEG-Artefakte, da diese Schmieren und das Ganze. Also das ist, sobald ich Pixelgrafiken habe, dann ist natürlich aus mit Zoomen. Aber ich habe im Netz Programme gefunden, die versuchen, Pixelgrafik nach SVG zu konvertieren. Ein Kollege von mir hat mal versucht, seine Bildschirmhintergrundgrafik zu konvertieren. Da kam dann ein 2,6 MB großes SVG raus. Wenn natürlich sehr viele feine Linien drin sind und ähnliches, dann wird es natürlich sehr aufwendig, da solche Geschichten vektormäßig nachzutracen. Und war das noch eine Frage?
Ja, eigentlich. Die Frage, du warst SVG, das ist
Es ist für Grafiken gedacht. Scalable Vector Graphics, also für Linien, Illustrationen, sowas in der Richtung, wo ich 5x3 oder so ein paar Flächen habe und das andere ist, oder wenn ich Animationen drin haben will, relativ Platz sparen. Und wenn ich das Bild dann bloß einmal drin habe und einen Pfad, der beschreibt, wie sich das Bild bewegt, ist das etwas platzsparender, als wenn ich 20 oder 100 Frames von GIF liefern muss, wo auch in jeder nochmal das komplette Bild drin ist. Kannst du machen, du kannst On-Zoom-Händler machen, On-Click-Händler, On-Pen, wie du willst. Ja. Also da lässt sich relativ viel machen, wobei ein paar der Sachen sind dann Erweiterungen der jeweiligen Viewer. Also der Adobe SVG Viewer hat ein paar Erweiterungen drin, der Batik hat, glaube ich, sehr wenig Erweiterungen drin, aber ein sehr umfangreiches Scripting-Modell. Also ziemlich viel lässt sich da schon machen.
Ja,
Opacity gleich 0.5 und das Bild ist halbtransparent. Gut. Ja, der ist noch nicht so ganz toll. Wenn wir das gerade anschauen, Moonfaces, das hat jetzt 100k, ist also nicht wirklich kleiner, als wenn man das ganze Bild dann als Bitmap hat. Aber ich kann natürlich reinzoomen oder mir das als Plakat an die Wand drucken. Und wenn ich dann mal mindestens 2 Meter Größe ausdrucke und mir diese Details da anschaue hier, das ist dann natürlich der Vorteil von der Vektorgrafik im Vergleich zu der Pixelgrafik. Wenn ich die Originalgröße am Bildschirm anschaue, dann wäre wahrscheinlich die Pixelgrafik kleiner von der Datenmenge her. Zum Beispiel schon dabei eine Grafik von Spanien für die Leute, die gerne mal in Urlaub fahren, war damit als Beispiel mitgeliefert. Ich habe im Netz SVG-Grafiken gefunden, die stellen das Zeug so dar und haben eine Satellitenaufnahme in relativ grober Auflösung als Textur dahinter gelegt und stellen dann Grenzen, Straßen und so weiter, zeichnen sie drüber. Das schaut also auch nicht schlecht aus. Also wenn man halt reinzoomt, dann geht irgendwann die Auflösung von der Textur dahinter verloren. Und dann sieht man bloß noch Quatsch.
Das ist alles Vektor, oder? Kann ich mal reinzoomen?
Also hier sieht man auch ein bisschen gepixelt ist der Hintergrund. Da diese Helligkeiten, das ist ja auch ein bisschen als Bitmap dahinter gelegt. Aber die Flüsse und die Grenzen, die sind Vektorgrafik. Also das hier ist auch so ein Mischmasch.
Wie groß ist das denn
jetzt? Das war die Maps Pane. Da haben wir sie. Das ist 260k, also schon etwas größer.
Danke. Du hast vorhin gemeint, dass das Bandit ziemlich anspruchsvoll ist, was Speicher betrifft.
Ja.
Ist das praktisch, haben wir sowas als Format, wenn man ein Browser einladen will, also man kein Unilever-Vorgehen.
Ich weiß nicht, ob es das als Applet gibt oder ob das selber entsprechend bauen muss. Es ist auf jeden Fall Open Source. Wenn man jetzt sieht, hier geht der Speicherverbrauch wieder hoch. Das Ding braucht jetzt im Moment gerade, das machen wir als Garbage Collection, das braucht jetzt 30 Megabyte. Da unten ist es ein bisschen klein. 29.502 Kilobyte. Also das Ding braucht jetzt halt 30 Megabyte für diese Grafik. Der Adobe Viewer ist da etwas genügsamer. weil er halt nicht den kompletten Baum mit der Java-Objekte nachbaut, so richtig schön modelliert und dann drüber passt und den internen, also der baut aus dem DOM-Tree nochmal einen internen Baum und der interne Baum wird dann gezeichnet. Gut. Schauen wir, ob wir unseren Browser wieder finden. Also das war ein bisschen so, was sich da mit den Effekten und so tatsächlich machen lässt. Dynamische Inhalte, das sind jetzt einfache Animationen hier oben. Ich kann also sowohl XML-Attribute, das ist von unserem Logo hier die Breite, als auch CSS-Attribute, das sind in dem Fall Schriftgröße und Transparenz. Man sieht, wenn das T da drüber geht, das ist am Anfang halbtransparent und scheint etwas durch. Das kann ich einfach animieren. Ich kann auch komplexere Animationspfade angeben, wo dazwischen den Punkten interpoliert wird und so weiter. Wenn ich wirklich ein ziemlich komplexes Verhalten will, dann mache ich es dann besser über Scripting, beziehungsweise mache verschiedene Animationsphasen, die ich direkt definiere und dann über Scripting aneinander koppel. Und auch Interaktionen, wie irgendwo draufklicken oder sowas in diese Richtung. Also ich habe zum Beispiel einen Minesweeper gefunden als SVG mit JavaScript drin. Sowas lässt sich mit JavaScript machen.
Das ist jetzt
mal
kein Smith oder kein Smile.
Es sind im Prinzip dieselben Attribute wie bei Smile. Es lässt sich aber natürlich aus dem Smile auch alles einbinden, wenn der entsprechende Viewer das kann. XML Namespaces sind Teil davon. Also wenn dein Viewer Smile kann, kannst du Smile:\look dann direkt irgendwelche Smile-Geschichten einbinden. Aber das hier, was die definieren, ist sehr ähnlich dem bei Smile, also praktisch die Teilmenge davon ist praktisch identisch. Also die haben zusammengearbeitet, die Working Groups. Ein bisschen über die Implementierungen möchte ich noch herziehen. Halt, den brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir hier. Das W3C hat einen Conformance-Test der SVG-Viewer gemacht. Wer welches Feature kennt. Also es schaut hier ziemlich rot aus, wenn man dann sieht, aha, der könnte ja grün sein, die sind relativ gut. Wenn man dann nach unten geht, dann kommen hier bei denen auch die entsprechenden roten Felder, aber es ist schon etwas unterschiedlich, welche da gut und welche schlecht sind. Wenn man sich das hier mal anschaut, das ist der Adobe SVG Viewer 3. Der hat sehr wenig, was er nicht kann. Also das meiste grün, aber nicht alles. Da haben wir noch ein Film drin zum Beispiel. Partial. Also der Adobe SVG Viewer ist der, der in meinem Vortrag diese Dinger eingebunden hat. Haben wir ja, die haben auch einen SVG Viewer inzwischen rausgebracht, Bartik. Bei dem schaut es sehr duster aus, was die Animationen angelangt. Sonst kann er ziemlich alles, er kann auch JavaScript. Das heißt damit, das haben wir vorher gesehen mit den Bildchen schieben und so weiter. Aber die ganzen Animationen, also das, was ich gerade auf der Folie vorher hatte, das kann der Bartik zum Beispiel nicht. Sie haben auch den Mozilla SVG GDI drin. Bei dem schaut es auch ziemlich rot aus und bei ein paar anderen auch. Da das SVG ziemlich komplex ist und man das aber auch gerne auf kleinen Geräten haben will, haben sie Untermengen erfunden. Also das ist für SVG Full, also das, was normale PC-Geräte oder sowas können sollen. Von diesem Ganzen hat keiner wirklich alles. Ähnlich traurig wie bei HTML. Für so mittlere Geräte, eben bei Webpads oder sowas gedacht, ist dann SVG Basic Profile. Da gibt es auch mit zwei Player. Aber auch die haben ihre Fehler drin. Der gibt es eigentlich auch noch. Es gibt da noch ein Simple Profile, ein Tiny Profile. Und das ist praktisch fast gar nichts drin in einem Tiny Profile. Und da gibt es dann tatsächlich einen, wenn sich das anschaut, die mittlere Spalte ist durchgehend grün. Also der Zoom-Mod, der kann tatsächlich dieses Tiny Profile komplett darstellen. Aber es ist eine sehr kleine Untermenge von dem kompletten SVG. Es gibt also im Moment keine SVG-Software, die das, den vollen Umfang wirklich darstellen kann. Und es gibt eine einzige Software, nämlich diese Zoom-Mod, Zoom-Mod SVG-Player. der zumindest das, was er behauptet zu können, auch wirklich kann. Und alle anderen schlagen fehl. Es gibt noch auch beim W3C auf der Webseite eine Liste von Implementierungen, Viewers, Mobile Viewers und so weiter. Das kann sich jeder bei Gelegenheit selber mal durchschauen. Native Viewers, es gibt auch SVG-Editoren, die SVG exportieren, also Konvertierungstools und so weiter. Also wer Software sucht, da ist eine sehr lange Liste. Ein Großteil davon kostet Kohle und tut trotzdem nicht. Gut. Ein bisschen näher beleuchten. Also Adobe SVG Viewer ist der, wo jetzt hier die Beispiele in meinen Folien gerendert hat. Das war also echtes SVG, nicht irgendwie PNG-Abbild oder sowas davon. Der hatte bis Dezember, da haben sie wegen der Sicherheitslücke ein Update rausgebracht, hatte die Linux-Version von dem SVG Viewer das Problem, sie läuft generell nur als Plugin und nicht als eigenständige Software. Und die Linux-Version von diesem SVG-Viewer lief nur mit einer Software, die mit einer bestimmten Plugin-Bibliothek, und soweit ich es nachgeforscht habe, haben die Mozilla-Versionen vor 1.0 diese Plugin-Bibliothek benutzt, also als Mozilla noch instabil war. Die ist aber beim 1.0er-Release rausgeflogen, diese Bibliothek, weil sie das nochmal umgestellt hatten. Und der SVG-Viewer war also mit aktuellen Browsern nicht zu benutzen. Weil einfach die Bibliothek nicht. Also es gab die Möglichkeit mit dem Herrn Webber und nachkompilierte Bibliotheken und so weiter, das zum Laufen zu bringen. Aber das war ziemlich viel Getöse und Gezerre. Und anscheinend hat Adobe, als sie wegen der Sicherheitslücke auf allen Plattformen das Ding auf 3.01 geupdatet haben, auch mal aktuell Bibliotheken genommen, um das neu zu kompilieren. Und seitdem tun es unter Linux einigermaßen. Ich habe das im Moment auf 3 Installationen am Laufen unter Linux. In einer davon habe ich die Eigenschaft, wenn ich SVG-Dateien eigenständig öffne, also nicht irgendwie drumherum HTML-Datei, sondern nur die SVG-Datei als solche, öffne der die Datei, stellt sie für eine halbe Sekunde dar und dann ist der ganze Bildschirm grau. In den anderen Installationen, wo eigentlich dieselbe Browser-Version, dieselbe Plugin-Version und sonst noch Bibliotheken sind, funktioniert es. Es sind sogar 2 Installationen auf demselben Rechner mit derselben Bildschirmauflösung, derselben Grafikkarte. Also keine Ahnung, an was das genau liegt. In Webseiten eingebettet hat es bisher immer funktioniert. Das Plugin läuft also in Mozilla und in Opera und in allen anderen Browsern, die Mozilla-Plugins können. Unter Windows gibt es das Ganze als ActiveX und als Netscape-Plugin. Für Mac gibt es das Ganze auch. Wobei, wir haben eine lustige Eigenschaft, also noch die 3.0er-Version. Auf manchen Macs lief sie nicht, auf manchen hat sie den Browser zum Absturz gebracht und auf manchen lief sie problemlos. Und die Windows-Version haben wir nicht getestet. Mozilla SVG Trunk, das gibt es inzwischen auch wieder 3 Zweige davon. Die versuchen direkt in Mozilla nativ SVG-Support einzubauen. Die sind so weit, dass sie die einfachen Grafikschichten inzwischen fast alle können. Der Vorteil, dass es direkt im Browser ist und nicht als Plugin, hat den Vorteil, ich kann direkt in meinem HTML einen Tag aufmachen mit SVG.SVG, praktisch im Namespace SVG wechseln und dann direkt in meiner HTML-Seite inline SVG-Elemente verwenden. Und habe auch den Vorteil, ich habe ein durchgängiges Document-Object-Model. Hier bei diesem SVG-Viewer haben die Skripten innerhalb vom Plugin überhaupt keinen Zugriff auf die Seite außerhalb und die Skripten in der Seite nur über eine sehr dünne Plugin-Schnittstelle Zugriff auf die Daten innerhalb. Das heißt, wenn ich jetzt außen eine Oberfläche habe und im SVG selber irgendwelche Daten oder sowas präsentieren will, tue ich mir das sehr schwer mit der Kommunikation dazwischen. Das wäre hier viel einfacher, weil ich einen sehr schönen durchgängigen Document-Tree habe. Das Problem ist, es gibt da sogar binäre, also vorkompilierte Sachen, die ich mir runterladen kann. Das ist aber von einem Zweig, der täglich neu kompiliert wird, wo aber immer nur Änderungen vom Mozilla-Hauptbaum drin sind, weil an dem Zweig seit ein paar Monaten nichts mehr weiterentwickelt wird. Der Zweig, der im Moment weiterentwickelt wird, gibt es nur zum Runterladen, So eine durchschnittliche Mozilla-Kompilation braucht man so 2 bis 3 Gig auf der Platte und auf einer 800 MHz CD.